Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ferda Attermann ist mein Gast, Vorsitzende der Neuen Deutschen Medienmacher, Autorin des Buches Ich bin von hier, hört auf zu fragen. Daraus wurde eine ganze Bewegung damals, zumindest ein sehr erfolgreicher Hashtag in Social Media Debatten, Hashtag von hier, Debatten über die Frage, wie Selbstverständlichkeit Vielfalt in unserer Gesellschaft ist. Wir schauen hier weiter gemeinsam auf diesen Tag und dazu zählt folgendes Ereignis. Heute vor einem Jahr starb George Floyd durch die Hand, oder man muss es wahrscheinlich bildlich besser sagen, durch das Knie eines Polizisten, minutenlang heruntergedrückt, bis George Floyd erstickt ist. I can't breathe, das war der Hilferuf des schwarzen US-Amerikaners, der ungehörte Hilferuf, der dann weltweit zum Protestruf wurde. Das ist ein Fall von Polizeigewalt, der ja auch hier, Ferda Attermann, für Demos und für Diskussionen gesorgt hat. Wir haben das heute auch schon im Deutschlandfunk Kultur diskutiert mit Josephine Abraku, Afrika-Wissenschaftlerin, Leiterin des Instituts für diskriminierungsfreie Bildung Berlin. Und auf die Frage, was sich geändert hat, war das ihre Antwort.
Ich muss ehrlich sagen, ich finde das total schwierig zu sagen. Ich finde es deshalb schwierig, weil im letzten Jahr das sozusagen ein Zug gewesen ist, auf den wirklich viele aufgesprungen sind. Ich merke das im Übrigen auch an meiner Arbeit. Wir kriegen deutlich mehr Anfragen. Es gibt deutlich mehr Organisationen, die sagen, okay, Rassismus scheint ein Problem zu sein, wir müssen da jetzt ran. Allerdings finde ich, ist die Frage, die ja wirklich bedeutsam ist, wie nachhaltig ist es?
Das ist die Frage, die Josephine Abraku heute bei uns gestellt hat. Tja, wie nachhaltig? Was ist Ihre Einschätzung, Ferda Attermann?
Also ich würde das in jedem Fall teilen. Das Bewusstsein dafür, dass es Rassismusprobleme gibt, auch wenn Menschen nicht Neonazis begegnen sozusagen, sondern im Alltag ganz normal sich bewegen, das ist gestiegen und das ist gut und wichtig. Und das, was Josephine Abraku meint, ist, glaube ich, dass strukturelle Veränderungen nicht diskutiert wurden bisher. Also es gibt kein Gesetz, das jetzt irgendwie daraufhin angefasst worden wäre, oder irgendeine Debatte über Bildungspolitik, muss sich da irgendwas ändern in den Lehrbüchern, was konkret soll da passieren, was heißt das Racial Profiling oder eben Polizeigewalt, wie kann man da entgegenwirken, Beratungsstellen und so weiter. Also das alles wären ja die Debatten, die darauf aufbauen würden, und das habe ich ehrlich gesagt bisher auch noch nicht in dem Maße gesehen, wie es wünschenswert wäre und wie es auch die massive Form, also wir haben ja einen Monat lang ganz viel über Rassismus in Deutschland diskutiert und trotzdem sind wir nicht auf diese nächste Stufe gekommen sozusagen.
Aber was wäre denn die nächste Stufe gewesen? Weil ich würde erst mal sagen, diese Debatten, auch was Sie angesprochen haben, wir haben die an verschiedensten Stellen erlebt, über Umbenennung, über die Frage des kolonialen Erbes Deutschland, das ja auch irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten war und dann wieder hervorgeholt wurde. Also ich würde jetzt erstmal sagen, an Debatten hat es wirklich nicht gemangelt.
Genau, nee, an Debatten nicht. Aber es ist sehr stehen geblieben auf diesem Level. Was haben Sie erlebt? Wer von Ihnen wie viel? Was heißt Rassismus im Alltag? Was heißt Rassismus hier und da? Aber es wurde eben wenig darüber geredet, also erstens mit WissenschaftlerInnen, das fand ich schon bemerkenswert so. Es gab ganz wenig Interviews oder Gespräche mit Fachleuten. Es war ganz viel eher auf dieser Betroffenheitsebene. Und dann hätte es natürlich auch Leute gebraucht, die irgendwie Konzepte auf den Tisch legen. Was passiert denn jetzt damit, mit dieser Erkenntnis? Also wir haben einen Erkenntnisgewinn, und da würde ich schon sagen, dafür war die Debatte gut. Auch zum Beispiel, dass wir beobachten ja die Medienlandschaft recht ausführlich bei den Neuen Deutschen MedienmacherInnen, und wir bemerken schon, dass öfter auch schwarze Menschen eingeladen werden, sichtbar sind, mitreden. Das ist schon mal wirklich ein Fortschritt. So, vielleicht noch nicht genug, dann geht immer mehr, aber es ist schon auf jeden Fall anders.
Dann frage ich jetzt mal nicht nach sozusagen der langen Liste, die ist bestimmt lange bei Ihnen, aber nennen Sie mal den wichtigsten Punkt, wo Sie sagen würden, da bräuchten wir politisches Handeln.
Also es bräuchte auf jeden Fall unabhängige Beschwerdestellen, das ist immer so, und Statistiken, die ja dann aus diesen Beschwerdestellen oft folgen können. Und das haben wir nicht. Also wir wissen in Deutschland ganz, ganz wenig über Rassismus und wie sich das auswirkt. Wir können ganz viel mit Einzelpersonen sprechen, aber zu wissen zum Beispiel, wie viele Fälle von Racial Profiling werden gemeldet. Also Racial Profiling heißt, dass Menschen das Gefühl haben, dass die Polizei sie anders behandelt, weil sie eben südländisch, so heißt das dann oft bei der Polizei, aussehen oder eben irgendwie ausländisch wahrgenommen werden. Und das ist tatsächlich ein Fakt. Also ich kenne einige Menschen, die, wenn sie zum Hauptbahnhof gehen, wissen, okay, ich muss ein bisschen mehr Zeit einplanen, weil ich angehalten werde. Und viele meiner weißen Freunde oder Bekannten haben das nicht. Ich weiß nicht, ob Sie schon öfter von der Polizei angehalten und nach Ihrem Personalausweis gefragt wurden.
Also wenn, dann nur bei wirklichen Vergehen. Das mag es gegeben haben im Leben, ja.
Ich bin schockiert, Sie haben Vergehen begangen.
Rote Lichter im Straßenverkehr, ja, genau. Dergleichen. Aber das ist jetzt wirklich nicht das Thema. Und, nee, genau, und sozusagen auch
anlassunabhängige
genau. Kontrollen. Richtig. Das ist ein großes Thema. Ich meine, wir jetzt müssen wir nicht die ganze Zeit in Berliner Landespolitik schauen, haben wir natürlich gerade beim Wohnen auch schon ein bisschen gemacht. Aber es gibt ja verschiedene Bundesländer, die beispielsweise auch so rangehen, dass sie sagen, wir wollen schon auf Diversität beispielsweise bei der Polizei achten. Ja, dass wir eben sicherstellen, dass da eben Menschen mit Erfahrung dieser Art vielleicht einfach dann auch Polizistinnen und Polizisten werden. Und dann entsprechend anders handeln. Sehen Sie denn da Fortschritte? Also wenn ich mir ganz konkret so das Einsatzbild von Polizei anschaue, habe ich das Gefühl, da hat sich schon viel verändert.
Also definitiv ist die Polizei in einigen Regionen und Städten, Ländern, weiß ich nicht, aber Regionen deutlich diverser geworden. Das ist gar keine Frage. Es ist nur so ein bisschen ein Mythos, dass mehr Diversität automatisch zu Rassismusabbau führt. Und das ist ja gar nicht gegeben, sondern teilweise kann es ja auch sein, dass dadurch, dass man eben gemischt ist, viel mehr Rassismus zutage kommt. Also das ist ja so, wo mehr Frauen sind, ist ja auch nicht weniger Sexismus automatisch. Und das heißt, es muss eine parallele Strategie sein. Das eine ist natürlich die Sichtbarkeit und die Diversität, die steigen muss, und das tut sie auch tatsächlich. Und das andere sind ganz konkrete Konzepte gegen Rassismus. Und da hakt es tatsächlich noch. So, da müssten wir jetzt im Grunde als nächsten Schritt ran.
Wo es für mich auch ein bisschen hakte in der Debatte damals, dass ich dachte, da wird häufig zu sehr 1:1 übertragen aus den USA. Ne? Also Black Lives Matter, dass man auch sehr geschaut hat auf Schwarze in Deutschland, was natürlich ein wichtiges Thema ist. Ich will das gar nicht kleinreden. Aber wo ich das Gefühl hatte, die eigentliche große Herausforderung in Deutschland liegt doch vielleicht bei den größeren Gruppen, also beispielsweise bei denen mit türkischer, mit arabischer Herkunftsgeschichte. Und da hatte ich manchmal den Eindruck, dass die Debatten nicht so ganz passgenau sind. Also ein bisschen one size fits all globally.
Ja, also ich würde auch sagen, wir haben ein bisschen das Problem, dass wir Debatten aus den USA gerade bei diesem Thema gerne 1:1 übertragen, und das passt oft nicht. Das betrifft übrigens auch die Begrifflichkeiten. Aber in dem Fall also weil Sie gerade sagten, die größeren Gruppen, wir wissen noch nicht mal, wie viele schwarze Menschen in Deutschland leben, aber es wird gerade ein Afrozensus zum Beispiel zum ersten Mal gemacht. So, es gibt ein paar Dinge, die uns ein bisschen mehr Aufklärung geben werden. Aber und dann vielleicht muss man auch noch sagen, wir haben all die Jahre, wenn wir über Rassismus gesprochen haben, erstaunlich wenig über antischwarzen Rassismus gesprochen, der ja extrem sichtbar sozusagen ist oder wichtig. Insofern fand ich das nicht schlecht, mal den Fokus sehr stark darauf zu legen. Aber auch da haben Sie recht, da wäre der nächste Schritt gewesen, zu übertragen, was heißt denn das Rassismusthema übertragen auf die deutsche Gesellschaft? Welche Gruppen sind das denn jenseits von schwarzen Menschen, also daneben noch? Und dann muss man schon sagen, dass es natürlich die Nachkommen überwiegend der früheren GastarbeiterInnen sind. Und übrigens auch Menschen aus Osteuropa, die oft nicht mitgedacht werden, oder auch sogenannte Russlanddeutsche oder SpätaussiedlerInnen und AussiedlerInnen, die früher auch wirklich Schwierigkeiten hatten. Und es gab auch Debatten über diese Gruppen, wie sie ankommen, welche Hürden sie haben und so. Das ist alles so ein bisschen versandet. Also wir müssen, glaube ich, nochmal uns ein bisschen konzentrieren und gucken, welche Gruppen haben eigentlich in Deutschland tatsächlich Schwierigkeiten, wirklich Teilhabe zu leben, also überall mit reinzukommen, Wohnung zu kriegen und so weiter.